Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
In Belém, im brasilianischen Amazonasgebiet, da sitzen und tagen ja gerade 200 Länder der Welt. Die alle wollen den Klimawandel irgendwie bremsen. Die beste Maßnahme dafür ist, klimaneutral zu werden. Deutschland will das bis spätestens 2045 schaffen. Das geht aber nur, wenn die Industrie mitspielt. Der Nordwesten bei uns, der prescht voran. Er soll, Zitat, die Vorzeigeregion in Deutschland für die klimafreundliche Weiterentwicklung unseres Industriestandortes werden. Das hat der niedersächsische Regierungschef Olaf Lies versprochen. Vorzeigeregion, damit meint er ein Bündnis von Emsland bis zur Weser und Elbe. Das hat sich nämlich bei der EU-Kommission beworben als Modellregion. Hier sollen klimafreundliche Technologien gefördert, vernetzt und angewendet werden. Was sich das Land, die Kommunen und die Betriebe davon ganz konkret versprechen und wo die Schwierigkeiten liegen, das hat sich Alexander Budde angesehen.
Das sind 10 Liter zusammen hochkonzentriert.
Ein dunkler Container auf einem Werksgelände in Nordenham bei Bremerhaven. Drinnen summen Pumpen. Luft perlt durch transparente Schläuche in schmale Beutel. Darin schwimmen grünlich schimmernde Mikroalgen. Stefan Ende, Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, prüft die Farbe der Flüssigkeit, notiert Messwerte. Er arbeitet an einem Verfahren, das mit Hilfe von Algen nicht nur Kohlendioxid bindet, sondern auch Meerwasser entsalzen soll. Klimafreundlich und ohne Chemie.
Wir versuchen, möglichst viel Algenbiomasse in möglichst kleinem Raum zu produzieren. Das hat den Vorteil, dass wir das ganze Jahr über ernten können und den biologischen Entsalzungsprozess das ganze Jahr über durchführen können.
Stahlrohre, Leitungen, Tanks, typischer Klang eines Industriegebiets. Nur ein paar hundert Meter weiter mündet die Weser in die Nordsee. Dass die Anlage auf dem Gelände des Chemiewerks von Kronos Titan steht, ist kein Zufall. Die Anlagen hier stoßen CO2 aus und genau dieses Gas füttert die Algen. Die Idee, Klimagase binden, mehr Wasser entsalzen und so Wasser nutzbar machen, das bisher verloren ging. Denn wer Wasserstoff erzeugen will, braucht reines Wasser. Und das wird knapp. Gerade hier im Landkreis Wesermarsch, wo Landwirtschaft und Industrie beide viel davon brauchen. Fürs Vieh, fürs Grünland, für die Elektrolyse.
Trinkwasser ist eine knappe Ressource. Und wir sehen es selbst hier oben im Norden, dass wir weniger Niederschläge haben. Das heißt, wir müssen Alternativen finden für die Wasserstoffproduktion. Und Alternativen wären dann tatsächlich Flusswasser zu nehmen oder eben Salzwasser oder Brackwasser aus der Küstenregion, um dann nicht in Konkurrenz zu treten mit der Nahrungssicherheit oder mit der Trinkwasserversorgung der Menschen.
Auch das Werk selbst will den Wandel mitgestalten. Carsten Büsing, Werksleiter bei Kronos Titan, sagt:
Deswegen sind wir hier angetreten, zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, diese Idee aufzugreifen und einfach aufzuskalieren. Weil meine Verantwortung, nicht nur als Leiter dieses Unternehmens, aber als Mitbürger ist, nachhaltig daran zu arbeiten, wie können wir die Ressource Wasser schonen.
Das Wasser ist nur ein Faktor im Kalkül. Der Wandel an der Küste geht tiefer. Zwischen Ems und Weser will das Land Niedersachsen zeigen, wie Industrie und Klimaschutz zusammengehen können. Windstrom, Wasserstoff, neue Baustoffe, Recycling, alles greift ineinander. Das Bündnis aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik hat sich darum bei der EU als Net-Zero-Modellregion beworben und über 150 Projekte dafür eingereicht. Neue Leitungen, Elektrolyseure. Sie hoffen auf Fördermittel aus Brüssel und auf Rückenwind für schnellere Genehmigungen. Der Umbau der Industrie läuft viel zu langsam, betont Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies.
Umso wichtiger ist das, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich erleichtere Genehmigungsverfahren. Ich kann die Bündelung von Fördermitteln ermöglichen. Das geht auch nur innerhalb des Net-Zero-Gebiets und nicht außerhalb.
Olaf Lies kennt die Region und ihre Konflikte. Der SPD-Politiker aus Friesland war abwechselnd Wirtschafts- und Umweltminister. Zwei Herzen schlagen da in seiner Brust, das fürs Klima und das für die Industrie. Zwischen Wattenmeer und Werksgelände wird um jeden Quadratmeter gerungen. Kaum ein Projekt ohne Widerspruch. Lies will die Interessen zusammenbringen.
Es wird nur erfolgreich sein, wenn wir das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung zusammendenken mit den ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und was ganz zentral ist, Bürgerinnen und Bürger sehr früh mitzunehmen. Das macht schon was mit den Menschen, wenn sie sehen, was passiert denn hier, wenn Konverterstationen, Umspannwerke entstehen. Man merkt, ja, die Region ist bereit, die Herausforderung zu tragen, aber sie hat auch die Erwartungshaltung, dass es einen Mehrwert, dass es Arbeitsplätze für die Region gibt.
Knapp 150 Kilometer südlich in Lingen im Emsland. Zwischen Stahlregalen und schweren Motorblöcken schrauben Männer in blauen Overalls an glänzenden Aggregaten. Montieren, prüfen, ziehen Schrauben nach. Der Geruch von Metall und Schmieröl liegt in der Luft. Bücker und Essing, ein Traditionsbetrieb, groß geworden mit der Instandsetzung von Diesel- und Gasmotoren für Schiffe, Busse und Blockheizkraftwerke. Jetzt arbeiten sie hier unter anderem mit dem Münchner Start-up Kiyu zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: weniger Emissionen im Nutzverkehr. Die jungen Ingenieure liefern das Konzept, die Lingener das handwerkliche Können. LKW-Motoren werden so umgebaut, dass sie Wasserstoff verbrennen können, ohne CO2-Ausstoß.
Wir haben bereits diverse Motoren umgerüstet, die zunächst auf Prüfständen gelaufen sind. Weiterhin sind erste Motoren in die Pionierfahrzeuge von Kiyu installiert worden. So ist beispielsweise ein 18-Tonnen-LKW mit unserem Wasserstoffmotor mit einer Straßenzulassung emissionsfrei unterwegs. Bis Ende 2028 wollen wir mehr als 1000 Motoren umgerüstet und in den Verkehr gebracht haben. Ab 2029 starten wir dann zusätzlich das Refit-Programm für Bestandsfahrzeuge und perspektivisch reden wir dann über bis zu 5000 Motoren pro Jahr.
Firmenchef Ralf Wöllert steht vor einem massiven Motorblock. Von außen sieht er aus wie jeder andere Verbrenner. Doch im Innern wurde fast alles verändert. Angepasst für Wasserstoff statt Diesel.
Die sind nicht aus dem Regal genommen worden oder neu gekauft worden, sondern wir haben die Kolben hier tatsächlich umgebaut. Das gleiche gilt für die Zylinderköpfe. Da, wo früher mal eine Einspritzdüse gesessen hat, müssen wir jetzt ja eine Zündkerze einbringen, weil wir einen gasförmigen Brennstoff haben.
Im Emsland kennt man sich. Forschung, Betriebe, Stadtverwaltung. Viele arbeiten längst zusammen, wenn es um Wasserstoff geht. Die Stadt Lingen hat sogar eine eigene Gesellschaft gegründet, um Projekte zu koordinieren. Das Emsland soll Wasserstoffzentrum der Republik werden. Der Kurs liegt an. Doch auf Landes- und Bundesebene, sagt Ralf Wöllert, hakt es noch.
Die Politik muss künftig die Technologieoffenheit fördern. Wasserstoffverbrenner sind eine schnelle und auch eine bezahlbare Lösung. Die sollte man genauso unterstützen wie beispielsweise die Brennstoffzelle oder die E-Mobilität. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bürokratie. Trotz der vielseitigen politischen Lippenbekenntnisse nimmt diese aber stetig weiter zu.
Während Unternehmer wie Ralf Wöllert mehr Freiraum und Tempo fordern, sehen Umweltverbände genau darin die Gefahr. Technologieoffenheit dürfe nicht als Deckmantel für fossile Projekte eingesetzt werden, sagen sie. Susanne Gerstner, Landesvorsitzende des BUND Niedersachsen, hält den Net Zero Industry Act zwar für einen richtigen Schritt, weil er die Industrie klar auf Klimaneutralität ausrichten soll. Doch beim Blick in die Details, warnt sie, werde das Etikett Net Zero zu großzügig vergeben. Sie hat darum eine klare Forderung.
Ausschließlich Vorhaben zu fördern, die auch tatsächlich nachweislich und wirksam Treibhausgasemissionen reduzieren. Das heißt, die auf Energieeffizienz setzen, die einer Elektrifizierung auch einen klaren Vorrang vor Wasserstoff geben, weil wir wissen alle, Wasserstoff ist knapp, erst recht grüner Wasserstoff. Ein wesentlicher Kritikpunkt aus unserer Sicht ist auch, dass dort nach wie vor fossile Technologien mitgefördert werden. Dazu zählt vor allem eben auch Carbon Capture Storage, also CCS.
Gerstner sagt, der Wandel müsse weitergedacht werden. Nicht nur Energie, auch Rohstoffe. Weniger verbrauchen, mehr recyceln. Das fehlt ihr im Programm. Und sie warnt, beim Beschleunigen dürfe der Naturschutz nicht unter die Räder kommen.
Man setzt dort auf Anpassungen im Planungs- und Genehmigungsrecht, ausdrücklich mit Verweis auf Umweltverträglichkeitsprüfungen, die man entsprechend beschneiden will. Da werden Wege gesucht, um Umwelt- und Naturschutzbelange möglichst beiseite zu schieben.
Olaf Lies kontert mit einem Begriff aus der Planungspraxis. Im geplanten Net Zero Valley soll die strategische Umweltprüfung die Region als Ganzes in den Blick nehmen und früh zeigen, wo sensible Lebensräume liegen und wo Industrie vertretbar ist.
Dann weiß man in einem sehr frühen Stadium, wo welche Herausforderungen sind.
So sollen Genehmigungen schneller laufen und an anderer Stelle verbindliche Ausgleichsflächen für Natur- und Artenschutz entstehen. Zurück in Nordenham, auf dem Gelände der Chemiefabrik, im Versuchscontainer des Alfred-Wegener-Instituts. Die Mikroalgen glimmen grün im Licht, leise summen die Pumpen. Für Stefan Ende ist das mehr als ein Versuch. Ein Baustein für eine Industrie, die mit ihren Ressourcen anders umgeht.
Für mich sind Algen, gerade Mikroalgen, kleine Zellfabriken, die für uns alle möglichen Probleme oder Herausforderungen, die wir in der Umwelt haben, lösen können.
Dieser Container könnte ein Prüfstein für das Net Zero Nordwest sein. Wenn es der Region gelingt, ihre Industrie in die Zukunft hinüber zu retten, mit weniger Emissionen, weniger Verbrauch und mit Menschen, die den Wandel mittragen.